Deutschlandfunk.
Hi, ich bin Massimo Maio. Schön, dass ihr den Hörspiel-Podcast hört. Solltet ihr den ersten und zweiten Teil von Rot und Schwarz noch nicht gehört haben, dann holt das am besten erstmal nach, bevor ihr dann hier den dritten und letzten Teil hört, in dem die Hauptfigur Julien nicht nur gesellschaftlich noch weiter aufsteigt, sondern in dem er sich auch wieder auf nicht ganz untragische Weise in Liebschaften verstrickt.
Rot und Schwarz, Teil 3 von Stendhal. Deutsch von Friedrich von Oppeln-Bronikowski. Hörspielbearbeitung Helmut Peschina.
Musik Christian Zanesi.
Was nur wird er alles beanspruchen, wenn er alles über mich vermag?
J'ai besoin de vous parler.
Nun, ich werde wie Medea sagen, inmitten aller Gefahren habe ich immer noch mich.
Mathilde hatte nicht ohne innere Kämpfe an Julien geschrieben. Diese eitle, hohe, kalte Seele fühlte sich zum ersten Mal durch ein leidenschaftliches Gefühl hingerissen. 2 Monate voller Seelenkämpfe und neuer Empfindungen hatten aus ihr sozusagen einen anderen Menschen gemacht.
Eines Tages gegen 9 Uhr erschien sie in der Bibliothek, warf ihm einen Brief zu und lief wieder davon.
Es scheint, dies wird ein Roman in Briefform. Der Feind unternimmt einen Scheinangriff. Ich werde Kälte und Tugend zeigen.
Um 5 Uhr erhielt Julia einen weiteren Brief. Er wurde ihm durch die Bibliothekstür zugeworfen.
J'ai besoin de vous parler. Il faut que je vous parle.
Wahrscheinlich wieder irgendwelche eleganten Phrasen.
J'ai besoin de vous parler. Il faut que je vous parle.
Ich muss sie diesen Abend sprechen. Wenn es 1 Uhr nach Mitternacht schlägt, gehen sie in den Garten. Nehmen sie die große Leiter des Gärtners neben dem Brunnen und steigen sie bei mir auf. Ein. Es ist Mondschein, aber das macht nichts. Teufel! Bei hellem, lichtem Mondschein auf einer Leiter 25 Fuß hoch in die erste Etage hinaufklettern. Ich bin nicht von hoher Geburt. Ich muss dementsprechend handeln. Schlimmstenfalls, wenn es eine Falle sein sollte, so wäre dies arg kompromittierend für eine junge Dame. Andererseits ihre Briefe.
Mittags bei Tisch war Mademoiselle de la Mole bleich und hatte einen ganz mittelalterlichen Gesichtsausdruck. Nie war sie ihm so großartig, so wahrhaft schön und imposant vorgekommen. Er empfand fast Liebe für sie.
Pallida morte furura. Ihre Blässe zeugt von ihren großen Plänen.
Nach dem Essen ging er auffällig lang im Garten spazieren, aber vergebens. Mademoiselle de la Mole erschien nicht. Er ging an Ort und Stelle, um die Lage zu erkunden und das Gewicht der Leiter zu prüfen.
Dieser Gegenstand scheint vom Schicksal dazu bestimmt zu sein, mir zu dienen. Hier wie in Verrières. Aber welch ein Unterschied. Damals misstraute ich nicht der Person, für die ich mich in Gefahr begab.
Prenez la grande échelle du jardinier auprès du puits. Placez-la contre ma fenêtre et montez chez moi.
Der Abend war schrecklich.
Il fait clair de lune.
Der Himmel war zum Verzweifeln klar. Gegen 11 Uhr ging der Mond auf. Gegen 12:30 schien er voll auf die Seite des Hauses, die zum Garten hinlag.
Sie ist verrückt.
Er nahm die riesige Leiter zur Hand, wartete ab. Dann lehnte er sie 12:55 an Mathildes Fenster. Er stieg leise hinauf, eine Pistole in der Hand und ganz erstaunt, nicht angegriffen zu werden. Als er das Fenster erreicht hatte, öffnete er es leise.
Das sind Sie ja, Monsieur.
Voilà, Monsieur.
Ich verfolge seit 1 Stunde Ihr Tun.
In seiner Verlegenheit dachte er, etwas wagen zu müssen und versuchte, Mathilde zu küssen.
Pfui, Sie!
Sehr zufrieden, abgewiesen worden zu sein, sah er sich im Zimmer um.
Die Leiter muss hinunter.
Sie wird die Scheiben vom Salon und der Zwischenetage zerschlagen.
Sie können sie in den Garten gleiten lassen, wenn Sie einen Strick an der obersten Sprosse befestigen. Ich habe immer einen Vorrat davon bei mir.
Julien ließ die Leiter langsam nach unten gleiten. Es gelang ihm, sie längs der Mauer in ein Blumenbeet fallen zu lassen.
Was wird meine Mutter sagen, wenn sie ihre schönen Blumen zerknickt sieht? Werfen Sie den Strick nach.
Und wie soll ich wieder weg?
Durch die Türe natürlich.
Er wagte, dieses schöne Mädchen, das ihm so viel Respekt einflößte, in seine Arme zu schließen und fand nur halben Widerstand. Nach langem Schwanken wurde sie schließlich seine liebevolle Geliebte.
Der arme Junge ist von vollendeter Tapferkeit gewesen. Er muss belohnt und beglückt werden, oder ich habe keinen Charakter.
Quelle différence grand Dieu, avec son dernier séjour de 24 heures à Verrières.
Diese Pariser besitzen das Geheimnis, alles zu verderben. Sogar die Liebe.
Ces belles façons de Paris ont trouvé le secret de tout gâter, même l'amour.
Welch Unterschied zu meinen letzten 24 Stunden in Verrières.
Solchen Überlegungen überließ er sich in dem großen Mahagonischrank, indem er sich beim ersten Geräusch aus dem Nebenzimmer, wo Madame de la Mole schlief, hatte verstecken müssen.
Mathilde ging mit ihrer Mutter zur Messe. Und Julien konnte, ehe sie zurückkamen, leicht das Weite suchen. Mathilde erschien nicht zum Mittagessen. Am Abend kam sie in den Salon, würdigte ihn aber keines Blickes. Am nächsten und übernächsten Tag verhielt sie sich ebenso.
Ist sie etwa zur Tugend zurückgekehrt?
Ist sie etwa zur Tugend zurückgekehrt?
Noch nie habe ich sie hochmütiger gesehen. Sollte sie mich vielleicht verachten? Es würde zu ihr passen, sich vorzuwerfen, was sie für mich empfand, nur wegen meiner niedrigen Geburt.
Als sie Julien am dritten Tag noch immer keines Blickes würdigte, folgte er ihr nach dem Essen in das Billardzimmer.
Nun, Monsieur, Sie glauben wohl, gewaltige Rechte über mich zu haben. Sie wollen mich sprechen und ich zeige Ihnen doch deutlich genug, dass ich das nicht will. Noch niemand hat so viel gewagt wie Sie.
Zwei Tage danach beschloss Julien, nach dem Languedoc zu reisen. Da Marquis de la Mole fort war, beschloss er, in der Bibliothek auf ihn zu warten.
Aber wie war ihm, als er Mademoiselle de la Mole dort vorfand, die ihn bitterböse anblickte?
Sie lieben mich also nicht mehr?
Ich verabscheue mich, dass ich mich dem ersten Besten hingegeben habe.
Dem ersten Besten?
Er stürzte sich auf einen alten Degen, der in der Bibliothek als Sehenswürdigkeit aufbewahrt wurde. Und in dem Moment, als er nur mit Mühe den Degen aus der Scheide reißen konnte, trat Mathilde stolz auf ihn zu. Er betrachtete die Klinge des alten Degens neugierig, als ob er einen Rostfleck darauf suchen würde, steckte sie dann wieder in die Scheide und hängte den Degen mit größter Ruhe und Gelassenheit wieder an den vergoldeten Nagel. Mathilde verließ die Bibliothek.
Da flieht sie dahin. Mein Gott, wie schön sie ist. Und dieses holde Weib hat sich vor einigen Tagen mit solcher Leidenschaft in meine Arme geworfen.
Der Marquis erschien und Julien beeilte sich, ihm seine Abreise zu melden.
Wohin?
Nach dem Languedoc.
Nicht doch, wenn ich bitten darf. Ich habe Sie für wichtigere Missionen ausersehen. Ja, um mich militärisch auszudrücken, muss ich Ihnen sogar Hausarrest erteilen, denn ich könnte Sie von einem Augenblick auf den anderen nötig haben.
Mademoiselle de la Mole war selig. Sie dachte an nichts, als an das Glück, fast umgebracht worden zu sein. Nach dem Essen forderte sie Julien auf, sie in den Garten zu begleiten. An ihrer Seite gehend, verschlang er mit den Blicken ihre Hände, ihre Arme, ihren Körper, ihren königlichen Wuchs.
Und Sie, die ich anbete, lieben mich nicht mehr?
Diese aufrichtige und ebenso dumme Frage änderte mit einem Schlage alles. Mathilde war nun sicher, geliebt zu werden. Sie ließ ihn stehen und ihr letzter Blick drückte tiefste Verachtung aus.
Ein paar Tage danach, um 1 Uhr nachts, stand Julien unter Mathildes Fenster und sah durch die Läden, wie sie das Licht löschte.
Et cependant, je suis fou, je le sens. Je suis fou.
Ich werde die Leiter hinaufsteigen. Sie wird böse werden und mich verachten. Aber was macht das? Kann ich denn noch unglücklicher werden?
Er lief nach der Leiter, kletterte hinauf und klopfte an den Fensterladen. Mehr tot als lebendig stürzte er durch das Fenster ins Zimmer.
Strafe mich für meinen abscheulichen Stolz. Du bist mein Herr. Ich bin deine Sklavin. Auf den Knien muss ich dich um Verzeihung bitten, dass ich mich gegen dich auflehnen wollte. Ja, du bist mein Gebieter.
Vous avez juré d'obéir.
obéissez sur l'honneur.
Dann entriss sie sich seinen Armen, und Julien hatte die größte Mühe, sie daran zu hindern, sich einen Teil der Haare abzuschneiden.
Wenn je wieder solch verwünschter Stolz mich irreführen sollte, so zeige mir diese Haare und sage, du hast geschworen zu gehorchen, also gehorche.
Er schloss sie noch einmal in seine Arme, stürzte wie ein Wahnsinniger zur Leiter und war mehr rutschend als kletternd im Nu unten und fiel zu Boden.
Als er wieder zu sich kam, fand er sich voll Blut und fast nackend. Er hatte sich bei seinem waghalsigen Hinabrutschen verletzt. Er brachte die Leiter wieder an ihren Ort und vergaß nicht, die Spuren, die sie in dem Blumenbeet unter Mathildes Fenster zurückgelassen hatte, zu verwischen.
Als er in der Dunkelheit mit der Hand über den weichen Boden strich, fühlte er etwas auf seine Hand fallen. Es war eine große Locke von Mathildes Haar, die sie sich abgeschnitten hatte.
Das schickt dir deine Sklavin. Es ist das Zeichen meiner ewigen Dankbarkeit. Ich verzichte auf alle Vernunft. Sei du mein Herr.
Am nächsten Morgen sah er sie erst beim Frühstück. Sie war mit der größten Sorgfalt frisiert. Die Stelle mit den abgeschnittenen Haaren war kunstvoll verdeckt.
Tags darauf, um 7 Uhr früh, er war in tiefes Nachdenken versunken, betrat Mathilde die Bibliothek.
Ich weiß, Monsieur Sorel, dass Sie mich zu sprechen wünschen.
Großer Gott, wer hat Ihnen das gesagt?
Einerlei, ich weiß es. Ich liebe Sie nicht mehr.
Julien war so verblüfft, dass er sein Unglück schier vergaß. Da ließ ihn der Marquis rufen, seine Augen glänzten vor Begeisterung.
Wir wollen von Ihrem Gedächtnis reden. Es heißt ja, dass es außerordentlich sei. Könnten Sie 4 Seiten auswendig lernen und in London aufsagen? Aber ohne ein Wort zu verändern.
Die heutige Nummer der Quotidienne werde ich, wenn Monsieur le Marquis es erlauben, morgen so frei sein, ganz aus meinem Gedächtnis aufzusagen, ohne dass etwas fehlt.
Können Sie mir Ihr Wort darauf geben?
Jawohl, Monsieur.
Ich gebe Ihnen hiermit ein geheimes Schreiben von 4 Seiten. Die sollen Sie auswendig lernen. Sie werden sie mir morgen früh aufsagen und dann sofort abreisen. Sie werden eine hohe Persönlichkeit aufsuchen. Dort müssen Sie besonders geschickt sein, denn unter den Dienern und Angestellten dieser Persönlichkeit könnten welche sein, die von unseren Feinden gedungen sind. Sie werden einen nichtssagenden Empfehlungsbrief bekommen. In dem Augenblick, wo seine Exzellenz Sie ansieht, ziehen Sie diese Uhr, die ich Ihnen für die Reise hiermit leihe. Seine Exzellenz, der Herzog, wird eigenhändig nach Ihrem Diktat die 4 Seiten, die Sie ihm vorsagen, niederschreiben.
Julien reiste ab und gelangte ohne Zwischenfälle zu der hohen Persönlichkeit. Umsonst verlor er einen ganzen Vormittag, um eine Audienz zu bitten. Zum Glück wollte seine Exzellenz gegen 4 Uhr frische Luft schöpfen. Julien sah ihn fortgehen. Er zögerte nicht, ihn um ein Almosen anzusprechen, und als er sich dem hohen Herrn auf 2 Schritte genähert hatte, zog er die Uhr des Marquis de la Mole und zeigte sie in auffälliger Weise.
Folgen Sie mir, aber mit Abstand.
Nach 100 Metern betrat der Herzog ein Kaffeehaus, wo Julien die Ehre hatte, ihm die 4 Seiten aufzusagen.
Reisen Sie nach Straßburg und am 22. Also in 12 Tagen finden Sie sich um 12:30 wieder hier ein. Reden Sie mit niemandem darüber.
Julien benötigte 2 Tage, um nach Straßburg zu kommen, wo er zu einem 8-tägigen Aufenthalt gezwungen war. Durch Zufall lernte er bei einem seiner Ausritte einen hübschen jungen Russen kennen, der sich Prinz Korasow nannte.
Sie sehen ja aus wie ein Trappist. Sie übertreiben das Prinzip der Würde. Diese traurige Miene gehört nicht zum guten Ton. Gelangweilt muss man aussehen. Wenn Sie traurig sind, so fehlt Ihnen etwas. Irgendetwas ist Ihnen missglückt. Das heißt, sich unterlegen zeigen.
Welch ein glücklicher Charakter. Wie gut seine Hosen sitzen. Wie elegant seine Haare geschnitten sind. Ach, wenn ich so ausgesehen hätte, wäre Mathilde meiner vielleicht nicht schon nach 3 Tagen Liebe überdrüssig geworden.
Nun, mein Lieber, haben Sie Ihr Geld verloren oder sind Sie in eine kleine Schauspielerin verliebt?
Sie sehen mich hier in Straßburg sehr verliebt, aber allein. Eine reizende Dame, die in einer benachbarten Stadt lebt, hat mich nach dreitägiger Leidenschaft verlassen. Das tötet mich schier.
Und er beschrieb dem Prinzen unter falschem Namen Mathilds Charakter und Handlungsweise.
Gut. Hier sind zwei bittere Pillen, die Sie ohne Verzug schlucken müssen. Erstens, Sie müssen die Dame alle Tage sehen. Hüten Sie sich, in Ihren Augen kalt und beleidigt zu wirken. Denken Sie an den großen Grundsatz dieses Jahrhunderts, immer das Gegenteil von dem zu tun, was man erwartet. Zeigen Sie sich so, wie Sie vor dieser Liebe waren.
Da war ich ruhig. Ich bemitleidete Sie.
Also, erstens, Sie müssen sie alle Tage sehen. Zweitens, Sie müssen einer Dame aus der Gesellschaft den Hof machen, aber wohlgemerkt, ohne dass Sie sich einen Anschein von Leidenschaft geben. Diese Rolle ist schwierig. Sie spielen Komödie, und wenn man errät, dass Sie das tun, sind Sie verloren.
Sie hat so viel Geist und ich so wenig. Ich bin verloren.
Nein, Sie sind nur verliebter, als ich dachte. Ihre Angebetete geht ganz in sich selbst auf. Wie alle Frauen, die den Himmel zu vornehm oder zu reich geschaffen hat, während der paar Liebesanfälle, die sie ihrer Einbildungskraft abgerungen hat, sah sie in ihnen ihren erträumten Helden und nicht den, der sie wirklich sind. Wem werden Sie den Hof machen?
Einer besonders prüden, der Tochter eines ungeheuer reichen Strumpfwirkers. Sie hat die schönsten Augen von der Welt, die mir unendlich gefallen. Sie nimmt ohne Zweifel den ersten Rang im Land ein.
Julien dachte an die verwitwete Marschallin de Fervaques, die oft im Hause de la Mole verkehrte. Und um etwas in Paris vorzustellen, hatte sie sich vorgenommen, die Tugendhafte zu spielen.
Sie müssen ihr Briefe schreiben und mit feuriger Leidenschaft. Einen schön abgefassten Liebesbrief zu lesen, ist das erlesenste Vergnügen für eine Prüde. Es ist ein Augenblick der Entspannung. Also täglich zwei Briefe.
Niemals. Ich will mich lieber in einem Mörser zerstampfen lassen, als solche Sätze zu drechseln.
Wer sagt denn, dass Sie solche Sätze drechseln sollen? Ich habe in meiner Reisetasche 6 Bände Liebesbriefe für alle Frauencharaktere passend, selbst für die tugendhaftesten.
Am anderen Tag ließ der Prinz einen Schreiber kommen. Und 2 Tage danach hatte Julien 53 wohlnummerierte Liebesbriefe.
Im Grunde genommen ist die Verführungskunst ja nur ein Handwerk. Es muss wohl so sein. Ich werde Madame de Fervaques den Hof machen.
Nach Erledigung seiner Aufträge war Julien nach Paris zurückgekehrt. Und kaum hatte er das Arbeitszimmer des Marquis de la Mole verlassen, der über die überbrachten Depeschen sehr außer Fassung geriet, eilte er sogleich zum Grafen Altamira, der bei Madame de Fervaques, die ihn oft sah, sehr viel galt. Julien gestand ihm ernsthaft, dass er in sie verliebt sei.
Sie ist die reinste und höchste Tugend. Nur ein wenig jesuitisch und pathetisch ist sie. Diese Bekanntschaft würde ihrem Namen nützen und ihnen mehr Bedeutung bringen. Aber wir wollen zu Don Diego Bustos gehen. Er hat Madame de Fervaques den Hof gemacht.
Don Diego Bustos ließ sich die Sache lang und breit erklären.
Und sie hat wundervolle Augen.
Und ich sehe, Sie sind verliebt. Haben Sie Hoffnung auf Erfolg? Das ist die Frage. Was mich betrifft, so muss ich gestehen, dass ich gescheitert bin. Sie kann sehr bösartig sein. Das kommt wahrscheinlich daher, dass sie unglücklich ist.
Oder es ist ganz einfach französische Eitelkeit.
Altamira sagte mir, dass Sie einer der unsrigen sind. Eines Tages werden Sie uns helfen, unsere Freiheit zurückzuerobern. So will ich Ihnen auch zu diesem kleinen Vergnügen verhelfen. Es ist gut, wenn Sie den Stil der Marschallin kennenlernen. Hier sind 4 Briefe. Von Ihrer Hand.
Die Dinerstunde rückte heran und mit ihr das Wiedersehen mit Mathilde. Julien zog den einfachsten Anzug an, was ihm unter anderem Korasow empfohlen hatte. Nach und nach füllte sich der Salon. Man setzte sich zu Tisch. Und endlich erschien auch Mademoiselle de la Mole. Sie errötete tief, als sie Julien sah.
Um 8 Uhr wurde Madame de Fervaques gemeldet. Julien verschwand und kam bald darauf aufs Sorgfältigste gekleidet in den Salon zurück. Er nahm neben der Marschallin Platz. Und zwar so, dass Mathilde seine Augen nicht sehen konnte.
Er ist mein wahrer Gatte.
Er ist es offenbar, den ich heiraten muss, wenn ich mich zur Tugend bekehren sollte. Ich werde dies gleich mit ihm besprechen.
Sie ging in den Garten, aber Julien folgte ihr nicht. Sie sah ihn in ein Gespräch mit der Marschallin sehr vertieft. Nun kam die Marschallin fast alle Tage ins Haus de la Mole.
Ich muss die Liebesbriefe an sie abschreiben und ihr überbringen.
Die Briefe an Madame de Fervac mit melancholischer Miene abgeben, das Pferd nach dem Ausritt in den Stall bringen, in der Hoffnung Mathilde zu sehen, abends in der Oper zu erscheinen, wenn Madame de Fervac nicht ins Haus de la Mole kam, das waren die eintönigen Ereignisse seines jetzigen Lebens.
Da sitze ich nun und schreibe den 15. dieser abscheulichen Briefe ab. Und dennoch behandelt sie mich, als würde ich ihr nicht schreiben. Wohin soll das führen? Ob meine Beharrlichkeit sie ebenso langweilt wie mich?
Eines Morgens erhielt Julien einen Brief mit dem Wappen der Marschallin. Er brach das Siegel mit Eifer auf. Es war eine Einladung zum Diner am selben Abend.
Welch ungeheuren Schritt vorwärts habe ich getan. Und wie gleichgültig ist es mir, dass ich hier mit Berühmtheiten essen kann.
Während dieser Episode mit Madame de Fervac verbat sich Mademoiselle de la Mole an Julien zu denken. Und Julien hatte schreckliche Tage. Tag für Tag sah er Mathilde beim Frühstück und beim Mittagessen. Durch die zahlreichen Briefe, die ihm der Marquis an de Croisenois diktierte, wusste er, dass eine Heirat mit diesem nahe bevorstand.
Nun wohl, ich werde die russische Politik bis zum Ende befolgen. Was Mathilde betrifft, so werden diese 6 Wochen der qualvollen Komödie nichts an ihrem Zorn ändern. Oder sie werden mir einen Augenblick der Versöhnung verschaffen. Dann, großer Gott, würde ich vor Glück sterben. Ich werde also einen Tag glücklich sein, und danach wird die Grausamkeit von Neuem beginnen. Großer Gott, warum bin ich ich?
Nachdem die Marschallin Juliens lange Briefe zuerst ohne Vergnügen gelesen hatte, fing sie allmählich an, Gefallen daran zu finden. Eines Tages entschloss sie sich plötzlich, Julien zu antworten. Nach und nach nahm sie die liebe Gewohnheit an, fast täglich zu schreiben. Julien antwortete durch getreue Abschriften der russischen Briefe, und Madame de Fervac wunderte sich gar nicht über den geringen Zusammenhang der Antworten mit ihren Briefen.
Wie sehr wäre ihr Stolz gekränkt gewesen, wenn sie gewusst hätte, dass alle ihre Briefe ungeöffnet und auf Geratewohl in Juliens Schreibtischlade geworfen wurden.
Eines Morgens brachte ihm der Portier einen Brief der Marschallin in die Bibliothek. Als der Portier herauskam, ging Mathilde in die Bibliothek. Der Brief lag noch auf dem Tisch.
Das kann ich nicht dulden. Sie vergessen mich ganz und gar. Ich bin doch Ihre Frau. Ihr Benehmen, Monsieur, ist ungeheuerlich und abscheulich. Sie, ein Angestellter meines Vaters.
Sie riss wütend die Schublade von Juliens Schreibtisch auf und war starr vor Entsetzen, als sie 8 oder 10 ungeöffnete Briefe vorfand, die genau so aussahen wie der auf dem Schreibtisch.
Sie sind also nicht nur gut mit ihr, Sie verachten sie auch noch. Ein Niemand wie Sie. Aber nein, Verzeihung, mon ami. Verachte mich, wenn du willst. Aber liebe mich, ich kann nicht mehr leben ohne deine Liebe.
La voilà donc.
Dann warf sie sich vor ihm auf die Knie und fiel sogleich in Ohnmacht.
Da liegt sie nun.
C'est orgueilleuse.
Die Stolze.
À mes pieds.
Zu meinen Füßen.
Er hob Mathilde auf und setzte sie auf den Divan. Nach und nach traten ihr Tränen in die Augen.
Antworten Sie mir bitte. Sie wissen, dass ich stolz bin. Das liegt zum Unglück an meiner Stellung in der Gesellschaft und auch an meinem Charakter, das gebe ich zu. Hat mir Madame de Fervac ihr Herz geraubt?
Sie saß ganz dicht bei Julien auf dem Divan. Er legte den Arm um ihre Hüfte und drückte sie fest an sich. Sie wandte ihm langsam den Kopf zu. Er war erstaunt über den großen Schmerz, der sich in ihren Augen spiegelte. Sie war fast nicht wiederzuerkennen.
Diese Augen werden bald nur noch kalte Verachtung ausdrücken, wenn ich mich hinreißen lasse, sie zu lieben.
Ich könnte Madame de Fervac lieben. Sie hat mich getröstet, als ich verachtet wurde. Wie kann ich ihren anscheinend höchst schmeichelhaften Gunstbeweisen unbeschränkten Glauben schenken? Sie könnten ja nur vorübergehend sein.
Großer Gott!
Welche Sicherheit geben Sie mir? Welche Gewähr habe ich? Welcher Gott wird mir dafür bürgen, dass die Stellung, die Sie mir heute einzuräumen geneigt sind, Ihnen länger als 2 Tage genehm sein wird?
Das Übermaß meiner Liebe und meines Kummers, wenn Sie mich nicht mehr lieben.
Er rückte in respektvolle Entfernung. Dann hob er alle Briefe der Marschallin, die am Boden herumlagen, wieder auf. Und bevor er die Bibliothek verließ, wandte er sich nochmals an Mathilde.
Mademoiselle de la Mole wird mir gestatten, über dies alles nachzudenken.
Dieses Scheusal ist nicht einmal verwirrt. Aber was sage ich, Scheusal? Er ist klug und gut. Ich hingegen tue mehr Unrecht, als man sich ausdenken kann.
Wie konnte ich ihr nur widerstehen? Wenn sie mich nun nicht mehr liebt? Ja. Der Feind wird mir nur gehorchen, wenn ich ihm Furcht einflöße. Selbst in den glücklichsten Momenten zweifelte Madame de Rênal daran, ob meine Liebe der ihren gleichkam. Hier ist es ein Dämon, den ich unterjoche. Folglich muss ich unterjochen.
Er wusste wohl, dass Mathilde am nächsten Morgen um 8 Uhr in der Bibliothek sein würde.
Er erschien erst um 9 Uhr. Und fand sie blass und still auf dem Divan sitzend vor. Sie reichte ihm die Hand.
Ich habe dich beleidigt, es ist wahr. Du hast ein Recht, mir böse zu sein. Sie wollen Bürgschaften, mein Freund? Das ist gerechtfertigt. Entführen Sie mich. Lassen Sie uns nach London reisen. Ich wäre dann für immer verloren und entehrt. Also entehren Sie mich. Das ist Bürgschaft und Garantie.
Und wenn wir nach London abgereist sind, und wenn Sie entehrt sind, um mich Ihrer Worte zu bedienen, wer steht mir dann dafür, dass Sie mich lieben werden? Dass meine Anwesenheit Ihnen nicht schon auf der Fahrt lästig sein wird? Können Sie denn vor sich selbst eingestehen, dass Sie mich 8 Tage lieben werden?
Ich bin Ihrer also ganz unwürdig.
Wenn sie sieht, wie ich sie anbete, so verliere ich sie.
An diesem und die folgenden Tage wusste er das Übermaß seiner Glückseligkeit zu verbergen. Es gab Augenblicke, wo er sich sogar das Vergnügen versagte, sie in seine Arme zu schließen. Und er fuhr trotz allem fort, die russischen Briefe abzuschreiben und der Marschallin zu senden. Mathilde hingegen liebte zum ersten Mal. Das Leben, das für sie bisher dahingeschlichen war, flog nun pfeilschnell dahin. Sie fühlte sich schwanger und teilte es voller Freude Julien mit.
Zweifeln Sie jetzt noch? Ist dies keine Bürgschaft? Ich bin nun für immer Ihre Frau. Ich will an meinen Vater schreiben. Er ist mir mehr als ein Vater. Er ist mir ein Freund. Und darum würde ich es meiner und Ihrer für unwert halten, ihn zu täuschen. Wäre es auch nur für einen Augenblick.
Aber er wird mich mit Schande verjagen.
Das ist sein Recht und man muss es achten. Ich werde Ihnen meinen Arm geben. Und am hellen Mittag werden wir miteinander zum Tor hinausgehen.
Ich befehle Ihnen noch zu warten. Ihre Ehre ist gedeckt. Ich bin Ihr Gatte. Dieser entscheidende Schritt ändert alles. Ich bin auch in meinem Recht. Heute ist Dienstag. Nächsten Dienstag wird der Portier Ihrem Vater den Schicksalsbrief überreichen. Er denkt nur daran, wie er Sie zur Herzogin machen kann. Dessen bin ich mir sicher. Stellen Sie sich also seinen Kummer vor.
Wollen Sie damit sagen, stellen Sie sich seine Rache vor?
Aber ich fürchte ihn nicht und werde nie jemanden fürchten.
Mathilde gab nach. Seit sie ihm ihre Schwangerschaft preisgegeben hatte, war dies das erste Mal, dass er so gebieterisch mit ihr sprach. Nie hatte sie ihn so geliebt. An dem schicksalsvollen Dienstag fand der Marquis auf seinem Schreibtisch den Brief.
Mein Vater. Alle gesellschaftlichen Bande zwischen uns sind zerrissen. Es bleiben nur noch die der Natur übrig.
Mein Vater, alle gesellschaftlichen Bande zwischen uns sind zerrissen. Es bleiben nur noch die der Natur übrig. Damit meine Schande nicht bekannt wird und um Ihnen Zeit zum Nachdenken und zum Handeln zu lassen, habe ich das Geständnis, dass ich Ihnen schuldig bin, nicht länger aufschieben können. Ich werde nicht Herzogin werden, mein Vater, aber das wusste ich schon, als ich ihn liebte. Denn ich bin es, die ihn zuerst geliebt, die ihn verführt hat. Mein Fehltritt ist nicht wieder gut zu machen.
Aber ich werde Julien folgen.
Aber ich werde Julien folgen, wohin er will.
Es ist sein Recht. Es ist meine Pflicht. Er ist der Vater meines Kindes.
Wenn Sie uns in Ihrer Güte 6.000 Francs zum Lebensunterhalt geben wollen, werde ich Sie dankbar annehmen. Andernfalls wird Julien sich als Latein- und Literaturlehrer in Besançon niederlassen. Wie niedrig er auch immer anfangen mag, ich bin sicher, er wird sich hocharbeiten. Wenn eine Revolution ausbricht, wird er sicher eine der ersten Rollen spielen.
Könnten Sie von irgendeinem unter denen, die um meine Hand angehalten haben, ein Gleiches sagen?
Julien wurde wenig später aufgefordert, sofort vor Monsieur de la Mole zu erscheinen, den er in rasender Wut vorfand und Julien mit allen Schimpfworten überhäufte, die ihm nur in den Sinn kamen.
Ich bin kein Engel. Ich habe Ihnen treu gedient und Sie haben mich großzügig entlohnt. Ich war dankbar, aber ich bin 22 Jahre alt. In diesem Hause wurde ich nur von Ihnen und von diesem holdseligen Wesen verstanden.
Ungeheuer! Sie Scheusal, holdselig, an dem Tage, an dem Sie sie holdselig gefunden hatten, hätten Sie für immer verschwinden müssen.
Ich habe es versucht. Ich bat Sie damals, nach dem Lange Dock reisen zu dürfen.
Er ist kein schlechter Mensch.
Nein, gegen Sie bin ich es nicht und war ich es nie.
Als er vor dem Marquis einen Kniefall machen wollte, fing der Marquis wieder an, Julien mit den gröbsten Schimpfworten zu überhäufen.
Töten Sie mich. Oder lassen Sie mich durch Ihren Kammerdiener töten.
Scheren Sie sich zum Teufel.
Ich bedarf eines Rates, um mit diesem jähzornigen Menschen fertig zu werden. Er hat seine Sinne nicht mehr beisammen. Er ist zu allem fähig. Es bleibt mir nur der finstere Abbé Pirard.
Am nächsten Morgen war Julien schon sehr früh mehrere Meilen von Paris entfernt und klopfte an die Tür des gestrengen Jansenisten. Zu seinem großen Erstaunen fand er, dass dieser durch sein Geständnis nicht besonders überrascht schien.
Vielleicht muss ich mir Vorwürfe machen. Ich habe das kommen sehen, und in meiner Freundschaft für Sie Unglücksmenschen habe ich gezögert, den Marquis zu warnen.
Was wird er unternehmen? Er kann mich durch Graf Norbert zum Duell fordern lassen.
Würden Sie das annehmen?
Natürlich würde ich mich nie mit dem Sohne meines Wohltäters schießen. Auch kann er mich fortschicken. Wenn er zu mir sagen würde, gehen Sie nach Edinburgh oder New York, so würde ich gehorchen. Dann lässt sich Mademoiselle de la Moles Lage verheimlichen, aber ich werde nie dulden, dass man meinen Sohn beiseite schafft.
Das wird, zweifeln Sie nicht, der erste Gedanke dieses verdorbenen Menschen sein.
Nach dieser Unterredung mit Abbé Pirard zog sich Julien nach Villequier zurück. Mathilde widerstand in dieser Zeit allen vernünftigen Vorschlägen und klugen Plänen ihres Vaters.
Ich werde Madame Sorel und lebe mit meinem Mann verarmt in der Schweiz oder hier in Paris. Eine heimliche Entbindung kommt niemals in Frage. 2 Monate nach der Hochzeit gehe ich mit meinem Mann auf Reisen. Es wird uns ein leichtes sein, die Leute glauben zu machen, dass mein Kind zur rechten Zeit geboren ist.
Hier ist eine Anweisung über 10.000 Francs Rente. Schicke sie deinem Julien. Er soll sie aber schnell einlösen, bevor ich auf den Gedanken komme, sie wieder zurückzunehmen.
Dieses Geschenk des Marquis veranlasste Julien zur Rückkehr. Er bat den Abbé Pirard um Unterkunft und sah nun Mathilde fast täglich. Mit ihrem Vater verbrachte sie jeden Tag 1 Stunde. Aber sie sprachen oft wochenlang nicht von der Angelegenheit, die sie so sehr beschäftigte.
Ich will nicht wissen, wo sich dieser Mensch aufhält. Schicke ihm hier diesen Brief.
Die Grundstücke im Languedoc bringen 20.600 Francs ein. Ich gebe meiner Tochter 10.000 Francs. Ich gebe selbstverständlich auch die Grundstücke dazu. Ist das erledigt, sind alle Beziehungen zwischen uns beendet. Ach, Monsieur, musste ich mich denn auf all das gefasst machen? Ich danke Ihnen. Danke vielmals. Wir werden uns im Schloss Aiguillon zwischen Agen und Marmande einrichten. Die Gegend soll so schön sein wie Italien.
Ah, Monsieur, devais-je m'attendre à tout ceci? Le Marquis de la Mole.
Diese Schenkung überraschte Julien sehr. Das Schicksal seines künftigen Sohnes erfüllte all sein Denken. Mathilds größter Ehrgeiz war, ihre Ehe als anerkannt zu sehen. Und schließlich wurde sie ungeduldig, dass sie den Mann, den sie jetzt wirklich liebte, nur so selten sehen konnte, und schrieb an ihren Vater:
»Jetzt sind es fast 6 Wochen, dass ich von meinem Mann getrennt lebe. Das war lang genug, um Ihnen meinen Respekt zu beweisen. Ihre Wohltaten haben uns wohlhabend gemacht. Der Abbé Pirat wird uns trauen, und eine Stunde nach der Zeremonie werden wir unterwegs ins Languedoc sein und nur auf Ihren Wunsch hin wieder nach Paris kommen.«
»Ich flehe Sie auf den Knien an, mein Vater.«
»Ich flehe Sie auf den
Kommen
Knien
Sie zur
an,
Trauung in die Kirche des Abbé Pirard am nächsten Donnerstag.«
Am nächsten Donnerstag.
»Dadurch wird der Bosheit der Klatschmäuler der Stachel genommen.«
»Dadurch wird der Bosheit der Klatschmäuler der Stachel genommen.«
Der Brief seiner Tochter drängte den Marquis, einen Entschluss zu treffen. Er beschloss, um Zeit zu gewinnen, seiner Tochter zu schreiben, denn sie schrieben sich von einem Ende des Hauses zum anderen.
»Hüte dich vor neuen Torheiten. Hüte dich vor neuen Torheiten.« Anbei ein Patent, das Monsieur le Chevalier Julien Sorel de Lavernay zum Leutnant ernennt. Du siehst, was ich alles für ihn unternehme. Er soll binnen 24 Stunden abreisen und zu seinem Regiment nach Straßburg gehen.
Monsieur de Lavernay würde Ihnen vor Dankbarkeit zu Füßen fallen, wenn er wüsste, was Sie alles für ihn zu tun geruhen.
Ich fordere Gehorsam.
Aber bei all seiner Großmut hat mein Vater mich vergessen. Die Ehre Ihrer Tochter steht auf dem Spiel. Eine Indiskretion kann mir ewige Schande bereiten, die keine 20.000 Taler Rente wieder gut machen kann. Ich schicke das Patent nur dann an Monsieur de Lavernay, wenn Sie mir Ihr Wort geben, dass meine Hochzeit im Laufe des nächsten Monats in Villequier öffentlich gefeiert wird. Bald nach diesem Tage, den ich Sie flehentlich bitte, nicht länger hinauszuschieben, kann sich Ihre Tochter öffentlich als Madame de Lavernay zeigen.
Gehorche, oder ich mache alles rückgängig.
Wie danke ich Ihnen, Zittere, liebster Papa, Törin, dass Sie mich vor dem Namen Sorel gerettet haben.
Ich weiß noch nicht, was für ein Mensch dein Julien ist. Und du selbst weißt es noch weniger. Er soll nach Straßburg abreisen und sich gut führen. In 14 Tagen werde ich meinen Entschluss wissen lassen.
Mathilde entschloss sich zu gehorchen. Als sie Julien am Abend mitteilte, dass er Husarenleutnant geworden sei, kannte seine Freude keine Grenzen.
Alles in allem ist mein Roman nun zu Ende. Und mir allein gebührt dieses Verdienst. Ich habe es erreicht, von diesem Ungeheuer an Stolz geliebt zu werden.
Julien dachte nur an den Ruhm und an seinen Sohn. In diesem Überschwang an zügellosem Ehrgeiz wurde er eines Tages durch einen Diener des Hauses de la Mole überrascht, der ihm einen Brief Mathildes überbrachte.
»Es ist alles verloren. Kommen Sie so rasch als möglich her. Opfern Sie alles. Desertieren Sie, wenn es sein muss. Sobald Sie angekommen sind, erwarten Sie mich in einer Droschke an der kleinen Gartentür. Ich liebe Sie.«
In wenigen Minuten hatte Julien Urlaub vom Obersten bekommen und reiste Hals über Kopf von Straßburg ab. Er erreichte mit einem Postwagen in schier unglaublicher Geschwindigkeit Paris und den bezeichneten Ort, die kleine Gartentür des Hauses de la Mole.
»Alles ist verloren. Mein Vater ist aus Furcht vor meinen Tränen in der Nacht auf Donnerstag abgereist. Wohin weiß niemand. Da ist sein Brief.«
»Ich könnte alles verzeihen, aber nicht die Absicht, dich zu verführen, nur weil du reich bist. Das ist, unglückliche Tochter, die schreckliche Wahrheit. Ich gebe dir mein Ehrenwort, dass ich nie in eine Heirat mit diesem Manne einwilligen werde. Ich gebe ihm 10.000 Francs Rente, wenn er weit fort außerhalb von Frankreichs Grenzen, besser noch in Amerika, leben will. Lies den Brief, den ich als Antwort auf meine Nachforschungen erhalten habe. Der Schamlose hatte mir selbst geraten, an Madame de Renal zu schreiben. Entsage freiwillig einem so elenden und charakterlosen Menschen, und du wirst wieder einen Vater haben.«
»Wo ist der Brief von Madame de Renal?«
»Hier. Ich wollte ihn dir erst zeigen, wenn du darauf vorbereitet bist.«
»Ein untrügliches Gebot befiehlt mir in diesem Augenblick, meinem Nächsten zu schaden, aber nur um einen noch größeren Skandal zu vermeiden.
Arm und habgierig wie er war, hat dieser Mensch es verstanden, sich durch die ärgste Heuchelei und die Verführung einer schwachen und unglücklichen Frau eine Stellung zu schaffen.
Meine peinliche Pflicht zwingt mich hinzuzufügen, dass ich zu der Annahme gezwungen bin, dass Monsieur Julien keine religiösen Grundsätze hat.
Mein Gewissen zwingt mich zu glauben, dass eines seiner Mittel, um in einem Hause vorwärts zu kommen, das ist, die Frau zu verführen, die das meiste Ansehen hat. Sein einziges Bestreben ist, über den Herrn des Hauses und sein Vermögen zu verfügen. Er lässt Unglück und ewige Reue hinter sich zurück. Ich kann Monsieur de la Mole nicht tadeln. Er ist gerecht und klug. Welcher Vater würde seine geliebte Tochter einem solchen Scheusal anvertrauen? Adieu.
Damit lief er zu seiner Droschke, die am Ende der Straße stand. Mathilde, die er scheinbar vergessen hatte, stürzte einige Schritte hinter ihm her, aber die Kaufleute traten aus ihren Ladentüren und zwangen sie zur schleunigen Rückkehr in den Garten. Julien fuhr nach Verrières. An einem Sonntagmorgen kam er an. Er ging zum Waffenhändler von Verrières, wo er zwei Pistolen kaufte, die er laden ließ. Als der dreimalige Glockenschlag ertönte, der am Morgen den Beginn der Messe ankündigte, trat Julien in die Kirche von Verrières ein. Die hohen Fenster waren mit scharlachroten Vorhängen verhängt. Er ging zur Bank, in der Madame de Renal saß, und blieb dahinter stehen. Beim Anblick dieser Frau, die er so heiß geliebt hatte, begann sein Arm so sehr zu zittern, dass er sein Vorhaben nicht gleich ausführen konnte.
Ich kann es nicht. Mein Körper versagt mir den Gehorsam.
Er schoss. Er traf nicht. Er schoss noch einmal. Sie sank um. Julien ging langsamen Schrittes. Jemand rempelte ihn um, sodass er fiel. Ein Gendarm nahm ihn fest.
Nun ist alles aus.
Er wurde ins Gefängnis gebracht, in Ketten gelegt, dann ließ man ihn allein.
In 14 Tagen die Guillotine. Oder ich töte mich selbst.
Madame de Renal war nicht tödlich getroffen. Die erste Kugel war durch ihren Hut gegangen. Und als sie sich umdrehte, traf die zweite ihre Schulter und zerschmetterte den Knochen. Die Kugel war aber wunderbarerweise abgeprallt und gegen eine gotische Säule geflogen, aus der sie einen mächtigen Steinsplitter herausschlug. Nach ärztlicher Betreuung kam Madame de Renal bald ein wenig zu sich.
Der Gefängniswärter ist ein grausamer Mensch. Ohne Zweifel wird er Julien quälen. Dieser Gedanke ist nicht auszuhalten. Elisa muss wie aus eigenem Antriebe zu ihm gehen und ihm ein paar Goldstücke bringen. Sie muss ihm sagen, dass es gegen die Religion wäre, ihn zu quälen.
Diesem Umstande verdankte Julien die humane Behandlung des Gefängniswärters von Verrières. Ein Richter erschien im Gefängnis.
Ich habe mit Vorbedacht getötet. Ich habe die Pistolen beim Waffenhändler in Verrières gekauft und laden lassen. Ich verdiene den Tod und erwarte ihn. Gehen Sie, mein Herr. Ersparen Sie mir Ihre Gegenwart.
Mein Tod bringt keine Schande mit sich, außer der, wie ich sterbe. Ein Mittel bleibt mir vielleicht noch, um in den Augen der Spießer gut und groß dazustehen, nämlich beim Gang zur Guillotine Geld unter das Volk zu streuen. Ich habe auf der Welt nichts mehr verloren. Jetzt habe ich nur noch eine langweilige Pflicht zu erfüllen. Ich muss an Mademoiselle de la Mole schreiben.
Ich habe mich gerächt. In 2 Monaten bin ich tot. Die Rache war schrecklich wie der Schmerz, von dir getrennt zu sein. Rede nicht von mir. Auch nicht zu meinem Sohne. Schweigen ist die einzige Art, mich zu ehren. Für die Masse der Menschen werde ich ein gemeiner Mörder sein.
Erlaube mir in diesem Augenblick die ganze Wahrheit. Du wirst mich vergessen. Ein Jahr nach meinem Tode heiratest du Monsieur de Croisenois. Ich bitte dich darum und befehle es dir als dein Gatte. Schreibe mir nicht. Ich würde nicht antworten. Dir gelten meine letzten Worte und meine letzte Liebe. Julien Sorel.
Gegen 9 Uhr abends weckte ihn der Gefängniswärter und brachte ihm das Abendessen.
Monsieur Julien, an dem Tage, an dem ich hier angestellt wurde, habe ich im Gerichtshof vor dem Kruzifix einen Eid geleistet, der mich zum Stillschweigen verpflichtet. Die Freundschaft, die ich für Sie empfinde, zwingt mich aber zu reden, obgleich man sagt, dass es gegen das Interesse des Gerichts ist, denn Sie könnten sich danach Ihre Verteidigung zurechtlegen. Sie sind ein guter Mensch. Es wird Sie freuen zu hören, dass es Madame de Renal besser geht.
Ja, ist sie denn nicht tot?
Wie? Sie wussten das nicht?
Also habe ich sie nicht getötet. Du stehst mir dafür mit deinem Leben.
Ja, Madame de Renal lebt.
Großer Gott, sie ist nicht tot. So lebt sie noch. Sie wird leben, um mir zu verzeihen und um mich zu lieben.
Um Mitternacht holte ihn ein Postwagen ab und er wurde nach Besançon gebracht. Man war ihm so wohlgesinnt, dass man ihn in die oberste Etage eines gotischen Turms brachte. Am nächsten Morgen wurde er einem Verhör unterzogen. Dann ließ man ihn mehrere Tage für sich allein. Er dachte nur mehr selten an Mademoiselle de la Mole. Aber oft hatte er das Bild von Madame de Renal vor Augen.
Dem Himmel sei gedankt, dass ich sie nicht getötet habe. Das Leben hier ist angenehm. Ich langweile mich nicht. Ich lasse mir Bücher aus Paris bringen.
Nun wurden die Verhöre immer häufiger, obwohl Julien versuchte, die Prozeduren durch seine Antworten zu verkürzen.
Ich habe getötet. Oder wenigstens hatte ich mit Vorbedacht töten wollen.
Eines frühen Morgens wurde die Tür der Turmzelle geöffnet. Julien fuhr aus dem Schlaf hoch.
Ach du mein Gott, jetzt kommt wahrscheinlich mein Vater.
Im selben Augenblick stürzte sich eine bäuerisch gekleidete Frau in seine Arme. Es war Mademoiselle de la Mole.
Du Böser! Erst durch deinen Brief habe ich erfahren, wo du bist und was geschah. Was du ein Verbrechen nennst, ist nur eine edle Rache, die mir die ganze Größe deines Herzens zeigt.
Dein Erscheinen in Besançon, liebe Mathilde, wird, wenn es herauskommt, ein tödlicher Schlag für Monsieur de la Mole sein. Ich habe ihm schon genug Kummer bereitet.
Meine Kammerfrau hat mir einen Pass verschafft. Ich bin unter dem Namen von Madame Michelet mit der Postkutsche gekommen.
Und eine Madame Michelet hat so leicht bei mir Einlass bekommen?
Ach, du bist noch immer Herr jeder Situation. Nicht umsonst machte ich dich zu meinem Gebieter. Ich habe dem Gerichtssekretär 100 Francs gegeben, aber der Ehrenmann steckte das Geld ein und ließ mich warten. Dann habe ich ihm geschworen, dass ich deine Frau sei, und ich habe nun Erlaubnis, dich jeden Tag besuchen zu dürfen.
Er gab sich voll Entzücken ihrer Liebe hin, und sie schlug ihm allen Ernstes vor, sich mit ihm zu töten.
Nach dem ersten Glücksrausch, Julien wieder zu haben, suchte sie einen der besten Anwälte der Gegend auf und kam bald zu der Einsicht, dass bei Zweifelsfällen in Besançon alles von dem Abbé de Frilair abhing.
Monsieur de Frilair brauchte nur wenige Minuten, um Mathilde das Geständnis herauszulocken, dass sie die Tochter seines mächtigen Gegners, des Marquis de la Mole, sei. Genussvoll folterte er Mathildes Herz, die vollends außer sich war. Schließlich war der Abbé seiner Herrschaft so sicher und gab Mathilde zu verstehen, dass er nach seinem Gutdünken über den Staatsanwalt verfügen könne. Mathilde bestach die Gefängniswärter mit so hohen Summen, dass man sie kommen und gehen ließ, wann immer sie wollte.
Es ist sonderbar, dass mich eine so starke Leidenschaft dermaßen gefühllos lässt. Noch vor 2 Monaten betete ich sie an. Wohl habe ich gelesen, dass durch das Nahen des Todes alles gleichgültig wird. Was mich einzig reut, ist, dass ich Madame de Renal ermorden wollte. Eine große Bitte habe ich an dich. Gib dein Kind nach Verrières in Pflege. Madame de Renal wird die Amme überwachen.
Was du mir da sagst und von mir verlangst, das ist recht hart.
Der Tod meines Sohnes wäre für deine stolze Familie eigentlich ein Glück. Vernachlässigung wird das Los dieses Kindes der Schande und des Unglücks sein. Ich hoffe, du wirst meinem letzten Willen gehorchen und den Marquis de Croisenois heiraten.
So entehrt, wie ich bin?
Auf deinem Namen kann keine Unehre haften. Du wirst Witwe sein, und zwar die Witwe eines Narren, das ist alles.
Vielleicht wird irgendwann einmal ein philosophischer Gesetzgeber die Todesstrafe abschaffen. Dann wird mich vielleicht irgendjemand als Exempel anführen. Seht, Mademoiselle de la Molles erster Mann war ein Narr, aber kein Bösewicht, kein schlechter Mensch. Es war unsinnig, ihn zu köpfen. Und in 15 Jahren wird Madame de Rênal meinen Sohn anbeten. Und du? Du wirst ihn vergessen haben.
Die beiden wurden unterbrochen. Julien musste zu einem Verhör, dem eine Besprechung mit den Verteidigern folgte. Die Verteidigungsrede wurde vorbereitet, da der entscheidende Tag nahte.
Je ne paraîtrai point le jour du jugement, monsieur, parce que ma présence pourrait jeter de la défaveur sur la cause de monsieur Sorel.
Madame de Rênal reiste zum Entsetzen ihres Gemahls nach Besançon. C'est qu'il soit sauvé. Und kaum war sie in der Stadt angekommen, so schrieb sie eigenhändig an jeden der 36 Geschworenen.
Ich werde am Gerichtstag nicht erscheinen, weil meine Anwesenheit auf Monsieur Sorels Sache ein schlechtes Licht werfen könnte. Glauben Sie mir, dass der schreckliche Gedanke, dass um meinetwillen ein Unschuldiger zum Tode verurteilt ist, mein Leben vergiften und ohne Zweifel verkürzen würde? Wie kann man ihn zum Tode verurteilen, wo ich doch lebe? Der arme junge Mann hat mächtige Feinde. Aber selbst unter seinen Feinden zweifelt wohl keiner seine bewundernswerten Talente, sein großes Wissen an. Er kann die ganze Bibel auswendig. Würde sich ein Gottloser jahrelang befleißigt haben, das heilige Buch auswendig zu lernen? Erklären Sie, Monsieur, dass Vorbedacht nicht vorliegt und das Blut eines Unschuldigen kommt nicht über Sie.
Endlich brach der Tag an, den Madame de Rênal und Mathilde so gefürchtet hatten. Die ganze Provinz war nach Besançon geeilt, um dem Urteil über dieses romantische Verbrechen beizuwohnen. In den Straßen wurde Juliens Bild verkauft.
Am Tag vor der Gerichtssitzung versprach der allmächtige Großvikar de Frilair, Mathilde alles Nötige zu veranlassen, um einen für Julien guten Prozessausgang zu erreichen. Noch dazu, wo Baron de Valenod, den er kürzlich zum neuen Bürgermeister von Verrières ernannt habe, den Prozess leite. Julien war entschlossen, beim Prozess das Wort nicht zu ergreifen.
Mein Advokat wird reden. Diese Provinzler sind neidisch über das schnelle Glück, das ich durch dich gemacht habe. Und nicht einer ist darunter, der nicht meine Verurteilung wünschte, um danach wie ein Narr zu weinen, wenn man mich zum Schafott bringt.
Sie wollen dich gedemütigt sehen, das ist wahr. Aber ich glaube nicht, dass sie grausam sind. Meine Anwesenheit in Besançon und der Anblick meines Schmerzes hat alle Frauen mit tiefer Teilnahme erfüllt.
Als Julien am anderen Morgen um 9 Uhr aus seinem Gefängnis in den großen Saal des Justizpalastes gebracht wurde, fiel ihm die Eleganz der Architektur auf. Als er sich nach dem Publikum umwandte, sah er, dass die Tribüne von Frauen besetzt war. Die meisten waren jung und kamen ihm sehr hübsch vor. Ihre Augen glänzten voll Teilnahme.
Die Zeugen wurden schnell vernommen. Bei den ersten Worten der Anklage brachen zwei Damen auf dem kleinen Balkon gegenüber von Julien in Tränen aus. Der Staatsanwalt redete voll Pathos in schlechtem Französisch über das Barbarische des begangenen Verbrechens. Julien fühlte sich den Tränen nahe.
Als der Präsident sein Resümee hielt, schlug es Mitternacht. Julien hatte seine Rührung meistern können und war voll des Entschlusses, nicht zu sprechen. Aber als der Gerichtspräsident ihn fragte, ob er etwas hinzuzufügen hätte, erhob er sich.
Meine Herren Geschworenen, ich habe nicht die Ehre, Ihrem Stande anzugehören. Sie sehen in mir einen Bauer, der sich gegen sein niedriges Schicksal aufgelehnt hat. Ich bitte Sie nicht um Gnade. Ich wollte mich an dem Leben einer Frau vergreifen, die aller Achtung und Ehrerbietung würdig ist. Madame de Rênal war wie eine Mutter zu mir. Mein Verbrechen ist abscheulich und es war mit Vorbedacht ausgeübt. Ich habe also den Tod verdient, meine Herren Geschworenen. Aber wenn ich auch weniger schuldig wäre, so stehe ich Menschen gegenüber, die entschlossen sind, in mir eine Klasse junger Leute strafen und entmutigen zu wollen, die niedrig geboren und durch Armut unterdrückt sind, die aber das Glück haben,
eine gute Bildung zu besitzen und die Verwegenheit, sich in Kreise einzuschleichen, die der Stolz der reichen Leute die gute Gesellschaft nennt. Das ist mein Verbrechen, Monsieur. Und es wird umso strenger bestraft werden, als ich tatsächlich nicht durch meinesgleichen gerichtet werde. Ich sehe auf den Geschworenenbänken keine wohlhabenden Bauern, sondern lediglich entrüstete Bürger.
In diesem Sinne sprach er etwa 20 Minuten. Er sagte alles, was er auf dem Herzen hatte. Der Staatsanwalt, der um die Gunst der Aristokratie buhlte, sprang in einem fort von seinem Sitz auf. Alle Frauen zerflossen in Tränen.
Es schlug 1 Uhr, als sich die Geschworenen zurückzogen. Keine der Damen hatte ihren Platz verlassen. Mehrere Männer hatten Tränen in den Augen.
Dann öffneten sich die Türen des Geschworenenzimmers. Baron de Valenod trat mit gravitätisch-theatralischen Schritten in den Gerichtssaal. Alle Geschworenen folgten ihm.
Der Gerichtshof hat nach bestem Wissen und Gewissen einstimmig entschieden, dass Julien Sorel des Mordes schuldig ist. Und zwar des Mordes mit Vorbedacht, womit ich die Todesstrafe verkünde.
Julien regarda sa montre. Il était 2h15.
Julien schaute auf seine Uhr. Es war 14:45.
C'est aujourd'hui vendredi.
Heute ist Freitag. Ein Glückstag für Valenod, der mich verurteilt. Ich muss mich bemühen, diesem Schurken von Valenod keinen Grund zum Lachen zu geben. Welch eine Freude für ihn, sich so bei seinem Nebenbuhler von Madame de Rênal zu rächen.
Julien wurde in einen engen Raum gebracht, der für die zum Tode Verurteilten bestimmt war.
Danton hat am Tage vor seiner Hinrichtung gesagt: Sonderbar. Das Zeitwort Köpfen lässt sich nicht ganz durchkonjugieren. Man kann wohl sagen, ich werde geköpft werden, du wirst geköpft werden, aber man kann nicht sagen, ich bin geköpft worden. Ja, ich habe Madame de Rênal geliebt, aber mein Benehmen ist grauenhaft gewesen. Wie kann ich sie nach einer solchen Tat davon überzeugen, dass ich einzig und allein sie liebe? Welche Aussichten hatte ich? Husarenoberst bei Krieg, Gesandtschaftssekretär im Frieden, dann Gesandter. Denn bald würde ich das Geschäft verstanden haben. Und wenn ich auch ein Dummkopf gewesen wäre, welchen Nebenbuhler hätte der Schwiegersohn des Marquis de la Mole zu fürchten gehabt? Alle meine Dummheiten hätte man mir verziehen oder vielmehr sogar als Verdienste angerechnet. Nur nicht ganz so, Monsieur. In 3 Tagen werden Sie geköpft.
Dann schlief er ein.
L'échafaud l'est aussi. Portez-y votre tête.
Am Morgen wurde er aufgeweckt, indem er fest umschlungen wurde.
Bin ich schon in den Händen des Henkers?
Es war Mathilde. Er fand sie verändert, wie nach einer 6-wöchigen Krankheit.
Dieser infame Frilea hat mich verraten.
Wie war ich gestern, als ich das Wort ergriff? Ich sprach aus dem Stegreif. Zum ersten Mal in meinem Leben. Es ist allerdings zu befürchten, dass es auch das letzte Mal gewesen ist.
Er ist im Nebenzimmer.
Vom Rechte, dass ein fester, großgesinnter Geist die blöde Masse anerkennen heißt. Sonderbar. Seit ich sterben soll, fallen mir alle Verse wieder ein, die ich jemals in meinem Leben gelernt habe.
Er ist im Nebenzimmer.
Wer ist im Nebenzimmer?
Der Anwalt. Du sollst die Berufung unterzeichnen.
Ich will keine Berufung einlegen.
Wie? Du willst nicht? Und warum nicht?
Weil ich augenblicklich den Mut in mir fühle, zu sterben, ohne mich besonders lächerlich zu machen. Wer steht mir dafür, dass ich nach 2 langen Monaten der Berufung in diesem feuchten Kerkerloch noch ebenso gefasst bin?
Während der langen Viertelstunde, die der Besuch Mathildes noch andauerte, träumte er nur von Madame de Rênal. Ohne es zu wollen, konnte er seine Gedanken nicht von der Erinnerung an das Schlafzimmer in Verrières losreißen.
Der Anwalt sagt, du hättest 3 volle Tage Zeit, um Berufung einzulegen.
Ich danke ihm. Er ist ein braver Mann. Ich will es mir überlegen.
Eine Stunde später, als er wieder fest schlief, wurde er durch Tränen geweckt, die über seine Hand rannen. Dann hörte er ein eigentümliches Seufzen. Er schlug die Augen auf. Es war Madame de Renal.
Sehe ich dich noch einmal, ehe ich sterbe? Oder ist es ein Traumbild? Aber Verzeihung, Madame. In Ihren Augen bin ich ja nur ein Mörder.
Monsieur Julien, ich beschwöre Sie, legen Sie Berufung ein. Ich weiß, Sie wollen es nicht.
Ich flehe Sie an, vergeben Sie mir.
Wenn du willst, dass ich dir verzeihe, dann lege sofort gegen das Todesurteil Berufung ein.
Willst du mich während dieser 2 Monate jeden Tag besuchen?
Ich schwöre es dir.
Dann unterschreibe ich. Verzeihst du mir wirklich? Ist es möglich? Wer hätte sich das gedacht, als ich dich das letzte Mal in deinem Zimmer in Verrières sah? Wisse, dass ich immer nur dich geliebt habe. Nur dich allein.
Und Mademoiselle de la Mole? Ich fange an einen sonderbaren Roman zu glauben.
Sie ist meine Frau, aber nicht meine Geliebte.
Ich empfinde nur mehr Liebe für dich. Oder nein? Das Wort Liebe ist zu schwach. Ich fühle für dich, was ich eigentlich nur für Gott fühlen sollte. Verehrung, Gehorsam und Liebe. Erkläre mir das, bevor ich dich verlasse. Ich will klar sehen in meinem Herzen. Denn in 2 Monaten müssen wir uns trennen. Werden wir uns wirklich trennen?
Ich nehme mein Wort zurück und ich lege gegen mein Todesurteil keine Berufung ein, wenn du versuchen solltest, deinem Leben ein Ende zu setzen.
Und wenn wir jetzt gleich zusammen sterben würden?
Wer weiß, was einen im anderen Leben erwartet? Vielleicht Qualen? Vielleicht auch nichts? Können wir nicht noch 2 herrliche Monate zusammenleben?
Und du wirst niemals so glücklich gewesen sein?
Niemals. Und du schwörst bei deiner Liebe zu mir, dir weder direkt noch indirekt ein Leid anzutun. Denke daran. Du musst für meinen Sohn leben. Mathilde wird ihn den Lakaien überlassen, sobald sie Marquise de Croisenois ist.
Ich schwöre es. Aber ich will deine Berufung von dir unterschrieben mitnehmen. Ich werde damit selbst zum Staatsanwalt gehen.
Nimm dich in Acht, du kompromittierst dich.
Nachdem ich so weit gegangen bin, dich in deinem Gefängnis aufzusuchen, bin ich für Besançon, die ganze Franche-Comté, auf ewige Zeiten die Zielscheibe von Spott und Hohn. Ich bin eine Frau, die ihre Ehre verloren hat.
Irgendeine barmherzige Seele wird deinem Mann ganz gewiss von deinen Besuchen im Gefängnis unterrichten.
Und in der Tat. Nach 3 Tagen schickte Monsieur de Renal seiner Frau einen Wagen mit dem ausdrücklichen Befehl, sofort nach Verrières zurückzukommen.
Ich habe die Wahrheit geliebt. Wo ist sie? Es ist nicht der Tod, nicht das Gefängnis und nicht die feuchte Luft. Es ist die Abwesenheit von Madame de Renal, die mich zugrunde richtet. Ich sterbe mit 23 Jahren. Gebt mir 5 Jahre, um mit Madame de Renal zu leben.
Meine erste Pflicht gilt dir. Ich bin aus Verrières entflohen. Ich habe es durchsetzen können, dich 2-mal am Tag besuchen zu dürfen.
Als Mathilde dies erfuhr, steigerte sich ihre Eifersucht bis zum Wahnsinn. Sie ließ Madame de Renal auf Schritt und Tritt verfolgen. Sie liebte Julien trotz aller Qualen nur umso mehr und machte ihm fast täglich eine schreckliche Szene.
Julien lebte, außer in den Augenblicken, die durch Mathildes Gegenwart in Anspruch genommen wurden, nur noch in der Liebe zu Madame de Renal, fast ohne an die Zukunft zu denken.
Früher, bei unseren Spaziergängen in den Wäldern von Vergy, wo ich ebenso glücklich hätte sein können, entriss ein wilder Ehrgeiz meine Seele in das Land der Fantasie. Statt diesen reizenden Arm, der meinen Lippen so nah war, an mein Herz zu drücken, ließ ich mich durch Gedanken an die Zukunft von dir fortreißen. Nein, ich wäre gestorben, ohne das Glück zu kennen, wenn du mich nicht in meinem Gefängnis besucht hättest.
Lass uns glücklich sein in den paar Tagen dieses kurzen Lebens.
2 Tage vor seiner Hinrichtung hatte Julien Anordnungen getroffen, dass Fouquet Mathilde und Madame de Rênal am Morgen des letzten Tages fortbringen solle.
Setze sie in einen Wagen. Die beiden Frauen werden einander in die Arme sinken oder tödlichen Hass entgegenbringen. In beiden Fällen werden sie ihren schrecklichen Schmerz ein wenig vergessen. Wer weiß, vielleicht haben wir doch noch Empfindungen nach dem Tode. Ich möchte ganz gern in der kleinen Grotte ruhen, die in dem Gebirgszug oberhalb von Verrières liegt. Mehrmals bin ich dort gesessen und habe meine Blicke über die reichen Fluren Frankreichs schweifen lassen, während der Ehrgeiz mein Herz entflammte. Das war damals meine Leidenschaft. Kurzum, diese Grotte wäre mir lieb. Die braven Kongreganisten von Besançon schlagen aus allem Geld. Wenn du es richtig anstellst, werden sie dir meinen Leichnam verkaufen.
Die schlechte, feuchte Luft im Kerker wurde Julien unerträglich. Zum Glück war an dem Tage, an dem man ihn zum Schafott brachte, der schönste Sonnenschein und Julien war voller Mut. Sich in frischer, klarer Luft bewegen zu können, war für ihn ein köstlicher Genuss.
Vorwärts. Hallo. Nur vorwärts. Alles geht gut.
Je ne manque point de fermeté.
Nie war mein Kopf so poetisch gewesen wie jetzt, in dem Augenblick, in dem er fallen soll.
Alles ging in geziemender und einfacher Weise und ohne jegliche Affektiertheit Juliens vor sich.
Tatsächlich war es Fouquet gelungen, Juliens Leichnam den Kongreganisten abzukaufen. Er verbrachte die Nacht allein in seinem Zimmer bei der Leiche seines Freundes, als zu seiner Überraschung Mathilde eintrat. Vor wenigen Stunden hatte er sie einige Meilen hinter Besançon verlassen. Sie blickte mit irren Augen umher.
Ich will ihn sehen.
Fouquet hatte weder den Mut zu sprechen noch aufzustehen. Er wies mit der Hand auf einen großen blauen Mantel auf dem Fußboden. Darin waren Juliens sterbliche Überreste gehüllt.
Mathilde warf sich auf die Knie. Die Erinnerung an Boniface de la Mole gab ihr ohne Zweifel übermenschliche Kraft. Und mit zitternden Händen schlug sie den schweren Mantel auf.
Fouquet konnte hören, wie Mathilde hastig durch das Zimmer ging und mehrere Kerzen anzündete. Und als er die Kraft fand, hinzusehen, hatte sie Juliens Kopf vor sich auf einen kleinen Marmortisch gesetzt und küsste ihn innigst auf die Stirn.
In tiefer Nacht folgte Mathilde ihrem Geliebten bis zu dem Grab, das er sich gewünscht hatte. Alle Bewohner der kleinen Bergdörfer, die der Trauerzug passiert hatte, schlossen sich durch die Seltsamkeit dieser nächtlichen Feier angelockt dem Zuge an.
Niemand wusste, dass Mathilde den Kopf des Mannes, den sie so heiß geliebt hatte, in ihrer verhängten Kutsche auf ihrem Schoße fest umschlungen hielt. So gelangte der Zug um Mitternacht auf einen der Gipfel der Juraberge. In der mit Kerzen prachtvoll erleuchteten Grotte zelebrierten 20 Priester die Totenmesse.
Nach der Messe ließ Mathilde mehrere tausend 5-Franc-Stücke unter die Menge werfen. Als sie dann mit Fouquet allein war, begrub sie den Kopf des Geliebten mit ihren eigenen Händen.
Fouquet wurde fast wahnsinnig vor Schmerz.
Madame de Rênal blieb ihrem Gelöbnis treu. Sie setzte ihrem Leben selbst kein Ende. Aber 3 Tage nach Julien starb sie in den Armen ihrer Kinder.
Rot und Schwarz, Teil 3 von Stendhal. Deutsch von Friedrich von Oppeln-Bronikowski. Hörspielbearbeitung Helmut Peschiner. Musik Christian Sanesi. Julien Sorel, Markus Meyer. Mathilde de la Mole, Jaschka Lemmert. Marquis de la Mole, Detlef Eckstein. Madame de Rênal, Chris Pichler. Prinz Korasow, Michael Rotschopf. Graf Altamira, Tonio Arango. Und Camille Garcia,
Olivier Martineau, Paul Wolf Plotek, Christian Gaul, Peter Matic, Thomas Bauer, Cornelius Obonja. Erzähler: Linda Olsanski und Matthias Walter. Ton: Markus Gassner. Technik: Anna Kunzio. Regieassistenz: Alice Elstner. Regie: Marguerite Gâteau. Produktion: Deutschlandradio Kultur mit dem Österreichischen Rundfunk 2005. Dramaturgie: Stefanie Hoster.
So viel kann uns 200 Jahre alte Literatur erzählen. Stendhals Roman Rot und Schwarz, hier in drei Teilen Hörspiel, damals geschrieben, innerhalb von nur einem Jahr. Habt ihr gehört, hier im Hörspiel-Podcast. Und wenn ihr gerne solche Literaturklassiker hört, wir haben davon einige bei uns hier im Podcast, zum Beispiel Deutschstunde von Siegfried Lenz, erzählt in zwei wunderbaren Teilen. Und neben den Klassikern haben wir natürlich auch noch viele andere Stücke, von experimentell über fantasiereich bis dokumentarisch, alles zu hören hier bei uns im Deutschlandfunk-Hörspiel-Podcast.